Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Künstliche Intelligenz ist schon jetzt zu einem geopolitischen Faktor geworden. Chips zum neuen Erdöl des 21. Jahrhunderts. China und die USA liefern sich einen harten Kampf um die Technologievorherrschaft im KI-Sektor. Europa produziert derweil mit aller Energie vor allem eines: Gesetze und Regulierungen am Fließband. Ich gehe heute in einen Deep Dive mit Peter Jajczko, einem international anerkannten KI-Experten und Unternehmer, zum Thema Disruption durch KI, die Zukunft Europas und darüber, wie er mit seiner eigenen KI die John F. Kennedy Files analysiert. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Peter Jajczko, eben gerade aus Wien angereist.
Herzlichen Dank für die liebe Einladung.
Sehr gerne. Herr Jajczko, bevor wir gleich mal starten, ein hochbrisantes Thema. Witzigerweise, wir haben auch erst vor wenigen Tagen unser KI-Aktienpaket lanciert, wo wir eben Aktien analysieren, die sehr, sehr stark in unterschiedlichsten KI-Anwendungen zugegen sind. Und man merkt ja auch schon das Interesse weltweit, das Interesse und das Misstrauen natürlich auch, das ist immens groß. Ich möchte Sie aber mal ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon ein erstes Interview gemacht, damals noch digital. Herr Jajczko, Sie wurden 1976 in der Nähe von Wien geboren. Nach einer kaufmännischen Ausbildung starteten Sie Ihre Karriere als Softwareentwickler und spezialisierten sich schon früh auf die Themenfelder Datenanalyse und künstliche Intelligenz. Sie arbeiteten bei namhaften Unternehmen wie IBM, Oracle, bei Microsoft, bevor sie 2023 ihr eigenes Unternehmen gründeten. Als Experte und Berater in Sachen künstliche Intelligenz sind sie international anerkannt und gefragt. Herr Jajczko, meine erste Frage an Sie. Sie sind ja Insider und damit bestens informiert über sämtliche Entwicklungen in der Welt der künstlichen Intelligenzen. Wenn Sie sich so das Gesamtkonstrukt anschauen, sind Sie aktuell entspannt, sind Sie hochmotiviert und erfreut oder sagen Sie, da gibt es Entwicklungen, die finde ich unheimlich, die beunruhigen mich vielleicht?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also herzlichen Dank auch nochmal für die liebe Einladung, auch hier in die Schweiz. Also beunruhigende Entwicklungen, schauen Sie, es gibt immer Chancen und Risiken bei allen technischen Innovationen und Revolutionen in dem konkreten Fall. Und das ist auch bei der künstlichen Intelligenz am Ende des Tages nicht anders. Natürlich gibt es, wie bei jeder Technologie, Gefahren, ja, auf die werden wir vielleicht auch noch ein bisschen eingehen. Ich versuche mich mit meinem Team und mit allem, was ich entwickle auch als Unternehmer, auf die Chancen zu konzentrieren und die vielleicht negativen, sage ich jetzt mal, Nebenerscheinungen zu mitigieren, also so zu minimieren, dass sie nicht schädlich für den Menschen sein können. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz generell auch die Verantwortung von Unternehmen, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen, Produkte zu entwickeln, wo das sichergestellt ist. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich jeden Tag was Neues im Bereich der künstlichen Intelligenz. Gerade was das Thema generative künstliche Intelligenz betrifft, das geht ja nicht nur in Richtung Chatbot-Systeme, die Sie ja von ChatGPT vielleicht kennen, aber das geht auch Bildgenerierung, Videogenerierung und so weiter. Und da tut sich eigentlich tagtäglich Neues, Faszinierendes und ich würde mal sagen Bahnbrechendes. Ja. Es vergeht eigentlich kein Tag, wo es da nichts was Neues gibt, deswegen finde ich auch dieses Thema so spannend.
Da kann ich gerade mal aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern. Es gibt von mir KI-Videos, das tritt seit ungefähr 10 Tagen auf. Das sind wirkliche Videos, die ich irgendwann mal gemacht habe. Ich stehe irgendwo und erzähle irgendwas. Sie haben also die Bildframe von mir genommen und dann wird durch KI quasi meine Stimme nachgemacht. Es wird die Mundbewegung der Worte nachgemacht und dann wird es eben missbraucht, Wollt ihr den nächsten Aktientipp haben, kommt in die Gruppe rein, WhatsApp, und dann geht es dann eben, sobald die Leute quasi durch mein Gesicht, von dem sie meinen, ich wäre das, ich gebe diesen Leuten Aktientipps, was nicht der Fall ist. Es gibt auch keine Gruppen oder sonstige Geschichten bei uns, wo man reinkommt. Wir verwalten auch nicht das Geld anderer Leute. Ich möchte es nur mal hier sagen, das ist in zu 99,999% immer kompletter Scam. Aber das ist ein großes Problem, und das haben auch andere Leute aus meiner Branche, deren Bekanntheit missbraucht wird, um Vertrauen zu erwecken. Und meiner Meinung nach erkennt man das nach wie vor. Also wenn ich mich jetzt selber sehe in so einem KI-Fake, dann sehe ich, okay, die Mundbewegung ist noch nicht wirklich optimal. Aber das ist ja nur noch eine Frage der Zeit, oder?
Ja, schauen Sie, wenn Sie sich bildgenerierte KI-Bildgenerierung ansehen, die Entwicklung, dann waren die generierten Bilder vor 2 Jahren lächerlich am Ende des Tages. Und das ist in so kurzer Zeit so schnell besser geworden. Das Thema der Lippensynchronisierung ist natürlich noch ein Thema. Aber das ist, wie Sie sagen, nur eine Frage der Zeit und wahrscheinlich eine Frage von Monaten, bis das so perfekt ist, dass man das nicht mehr erkennen kann. Das Gleiche gilt auch für Stimmproben beispielsweise. Sie brauchen bei einigen Plattformen, gibt zum Beispiel die Plattform 11 Labs, die ist sehr bekannt für perfekte Sprachmodelle, wo Sie Ihre Sprache auch klonen können. Mhm. Da brauchen Sie nur 5 Minuten an guter Audioqualität und Sie haben einen perfekten Stimmklon. Und das sind natürlich die Gefahren, dass das missbraucht wird, ist keine Frage. Ja, und gerade für bekannte Persönlichkeiten natürlich sehr, sehr schwierig.
Ja. Ja. Es wird also für Menschen immer schwieriger zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich die Person, die da mit mir in Kontakt tritt oder die ich dort in einem Video sehe oder nicht. Das ist also, das sehe ich halt schon als großes Problem an. Also ich kann Ihnen da sagen, da gibt es Fälle, da verlieren Leute Millionen, die werden dann aufgefordert, irgendwo ihr Geld anzulegen, und das ist dann natürlich weg. Jetzt gibt es ja viel Regulierung oder scheinbare Regulierung auf der anderen Seite. Der US-Vizepräsident J.D. Vance hat ja kürzlich in Paris harte Kritik geübt an der europäischen KI-Regulierung. Er sagt, es ist alles völlig überreguliert. Ist das auf der einen Seite, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Formen der Regulierung. Man könnte meinen, die Europäer sind total bemüht, den Bürger zu schützen. Ja? Es gibt aber auch Regulierungen, die schützen den Bürger gar nicht, sondern sie dient nur denen, die regulieren. Ja? Die schützen sich selbst damit quasi. Ja? Wie sehen Sie das aktuell gerade? Ist das ein Problem, die Regulierungsverordnungen der EU, gemessen an dem, wie die USA damit umgehen?
Also es ist absolut ein Innovationshemmschuh in Europa, das kann man auf jeden Fall sagen. Und weil Sie das vorher angesprochen haben, Regulierung, die zum Schutz der Menschen dient, ist ja im Prinzip jetzt mal nichts Schlechtes. Aber wenn man sich ansieht, was von den EU-KI-Verordnungen umfasst ist, dann sind das zivile Anwendungen und zum Beispiel keine militärischen Anwendungen. Und zivile Anwendungen, wie zum Beispiel HR-Systeme, die auch algorithmische Entscheidungen treffen, werden als sogenannte Hochrisikosysteme eingestuft, währenddessen zum Beispiel militärische Anwendungen nicht als Hochrisiko eingestuft
werden. Was ist ein HR-System?
Human Resource, also wenn es um das Thema Personalauswahl zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz geht. Also egal, bei welchem Unternehmen Sie sich bewerben, Sie senden Bewerbungsunterlagen ein und dann werden diese Bewerbungsunterlagen typischerweise gescreent. Ein Algorithmus läuft drüber, extrahiert irgendwelche Daten aus diesen Dokumenten und macht dann vielleicht eine Zuordnung und eine Passung, eine Vorfilterung. Mhm. Und das ist im Prinzip ein KI-Hochrisikosystem.
Kann man die selber einstellen? Weil theoretisch, jetzt spielen wir mal hier Devil's Advocate und sagen, okay, ich sage keine Frauen, keine Ausländer, keiner über 45, ja, ich spinne jetzt einfach mal rum. Könnte ich sowas dann selbst eingeben und genau präzise darauf screenen?
Also wir entwickeln Systeme, die genau diesen Bias nicht verfolgt. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir Systeme entwickeln, die in der Personalauswahl keinerlei Bias, also Voreingenommenheit inhärent sozusagen implementiert haben. Das heißt, bei unserem System achten wir sehr stark darauf, dass wir keine Diskriminierung, was Geschlechter betrifft, Ethnien betrifft, Alter betrifft, Menschen mit Behinderung betrifft und so weiter. Genau. De facto ist es aber in der Personalauswahl so, dass der Mensch eigentlich eine viel größere Voreingenommenheit hat als die Maschine.
Selbstverständlich,
ja, klar. Brauchen sich nur das Foto anschauen oder das den falschen Nachnamen und dann wird der Kandidat schon aussortiert, typischerweise. Das passiert nicht einmal. Ich habe sehr viel mit Personalabteilungen zu tun, die selbst dieses Problem erkennen. Das ist auch eine Blackbox. Typischerweise machen diese Vorsortierungen auch nicht die Senior-Personalberater, sondern eher die Junioren, sage ich jetzt mal. Und die sortieren dann halt auch oft Leute raus, setzen Filter, die im Prinzip die Voreingenommenheit desjenigen, der das System bedient, abbildet. Und wir haben ein System entwickelt, bei dem das eben nicht der Fall ist.
Okay, sehr interessant. Mhm. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Thema Überwachung und Spionage. Da denken ja viele Leute, China, das ist auch sehr interessant. Ich hatte erst ein Interview mit einem deutschen Professor, der aber seit vielen, vielen Jahren in China schon an der Universität in Peking unterrichtet und habe ihn auf die Massenüberwachung und das Sozialpunktesystem angesprochen. Und der ist da recht aufgebracht gewesen, hat gesagt, das ist so ein Blödsinn. Es gibt das nur in zwei Provinzen und nicht in ganz China. Und man könnte auch einfach mal, und dann haben wir in den Kommentaren gefragt, und viele Leute, die sich eben in China aufhalten, haben gesagt, die Chinesen kennen das gar nicht, das Sozialpunktesystem. Ja. Ist aber gar nicht jetzt mal genau hier meine Frage. Wir schauen uns jetzt mal beispielsweise die KI DeepSeek an, die aus China gekommen ist, die nicht nur überraschend leistungsstark ist, sondern auch angeblich auch extrem günstig entwickelt wurde. Ist das wirklich jetzt eine Revolution, mit der die Chinesen hier gekommen sind, wo man denken könnte, okay, die sind in der Lage, wie man es eben kennt, die gleiche Qualität mit deutlich weniger Kostenaufwand zu entwickeln, oder wurde da getrickst?
Also da wurde sicherlich etwas getrickst, muss man sagen. Im Prinzip wurde das API, also die Programmierschnittstelle von OpenAI ausgenutzt, um dieses System zu trainieren.
Also
das ist ein bisschen ein Hack sozusagen. Das ist eigentlich ein Hack gewesen, ja. Genau. Und dann hat man eigentlich das Wissen destilliert von ChatGPT und hat das nachgemacht. Wenn man DeepSeek zum Beispiel fragt, welches Modell es ist, dann kommt die Antwort zurück, dass das von OpenAI ist.
Ja? Ach so, das sagt es selbst.
Das sagt es selbst, ja.
Das ist ja interessant. Ich meine, dass die Chinesen Dinge, bestehende, funktionierende Systeme, Ingenieurwesen, Technik kopieren. Ich denke, das sollte für niemanden mehr etwas Neues sein. Das war das chinesische Erfolgsmodell der letzten Jahrzehnte. Ich würde sagen, das hat sich jetzt schon insofern geändert, als dass die Produktionsstätten, die Chinesen haben sich dieses ganze Wissen vor einigen Jahrzehnten schon geholt. Deswegen sind sie nach Deutschland gekommen, überall hin, haben sich das alles abgeschaut und haben halt gesagt, wir machen das genauso in ungefähr der gleichen Qualität, nur eben vielleicht für ein Zehntel des Preises damals. Das heißt aber, da wurde jetzt ein ähnliches System angewendet hier.
Also da wurde natürlich ein bisschen getrickst, aber wenn man sich China ansieht, nicht, und auch die ganzen wissenschaftlichen Papers, die verfasst werden, dann finden Sie da eigentlich keine Amerikaner oder sehr selten nur Amerikaner. Das ist egal, ob die jetzt in Amerika arbeiten, in Forschungszentren oder in China, sieht man eigentlich nur chinesische Namen auf diesen Research Papers. Mhm. Ja. Die Chinesen, vor denen kann man aus meiner Sicht nur echt den Hut ziehen. Die sind weit weg von dem, wir kopieren alles in schlechter Qualität. Das war vielleicht mal vor 20 Jahren so. Schauen Sie sich Autos an beispielsweise.
Absolut.
Die haben das perfektioniert und industrialisiert, haben natürlich auch ein ganz anderes Bildungswesen, muss man auch dazu sagen, wenn man sich ein bisschen mit dem Bildungswesen in China auseinandersetzt, wird man feststellen, dass das halt eine andere Liga ist, muss man einfach so sagen.
Ja, mehrere Ligen wahrscheinlich drüber.
Mehrere Ligen und natürlich bei 1,4 Millionen Menschen hat man natürlich auch ein größeres Pool an intelligenteren Leuten. Und das ist natürlich auch nochmal ein
Sonderbegabungen werden natürlich auch ganz bewusst gefördert.
Sonderbegabung mit allen Vor- und Nachteilen, nicht? Geht es halt sehr ein hoher Leistungsdrang und Leistungszwang. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber natürlich entstehen hier so auch außergewöhnliche Leistungen. Und ich bin sehr beeindruckt von dem, was die Chinesen jetzt nicht nur im Bereich DeepSeek machen, also das Thema generative Textgenerierung, sondern schauen Sie sich zum Beispiel Videoproduktionen an. Was sie da an perfekten, also Text-zu-Video-Plattformen haben, wo sie nur mal ein Skript eingeben und sie bekommen ein fixfertiges Spielfilmvideo heraus. Das ist wirklich beeindruckend, die Plattformen. Und das sind aus meiner Sicht die Chinesen durchaus nochmal führend. Es gibt noch von OpenAI Sora, ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal gehört haben. Nein. Ist auch so eine Text-zu-Video-Plattform, Das kommt eben von OpenAI, das ist auch sehr, sehr gut und spannendes System, keine Frage. Aber die Chinesen haben das zum Beispiel mit der Lippensynchronisation perfektioniert. Kann ich Ihnen dann im Nachgang auch gerne ein
paar sehr interessant, ja. Links geben. Ich meine, es ist ja, die bekanntesten Player, würde ich sagen, sind ChatGPT und OpenAI. Wenn wir aber mal auf den technologischen Aspekt schauen, wer hat aktuell wirklich die Nase vorn?
Also OpenAI ist sicherlich sehr weit vorne, das muss man auf jeden Fall sagen. Speziell sind jetzt auch sogenannte Reasoning-Modelle herausgekommen, die wirklich Denken simulieren und Handeln simulieren und dann auch entsprechend bessere Antworten geben. Das ist generell ein Trend in der KI, diese Reasoning-Modelle.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie man so ein Reasoning-Modell
Sie stellen eine Frage im Prinzip und dann wird dann überprüft die KI selbst, ob die Antwort, die sie sich gegeben hat, ob die schlüssig ist oder nicht. Und macht auch eigenständig Research und sieht nach, in Quellen beispielsweise, sieht sich die Referenzquellen an, sucht automatisch im Internet selbst und holt sich diesen Kontext wieder zurück und kann dann diesen Kontext verarbeiten und so halt viel bessere Antworten liefern. Mhm. Ja. Mit den dazugehörigen Referenzen.
Also selbst hinterfragend in ihrem Research und auch in der Kommunikation. Genau. Okay, sehr interessant, ja.
Und da ist, wie gesagt, also das ist jetzt GPT 4.5, das ist jetzt gerade in Previews ganz neu raus, also ganz neu. Das ist in der KI-Welt, alles was 2 Monate alt ist, ist schon wieder ein bisschen überholt. Mhm. Jetzt gerade dieses Wochenende ist Meta mit Llama 4 herausgekommen, ein Open-Source-Modell mit unterschiedlichen Parametern, die trainiert worden sind. Also es sind quasi verschiedene Geschmacksrichtungen, wenn man so möchte, von KI-Modellen, die dann für spezifische Anwendungsfälle gute Ergebnisse liefern. Also Facebook, also Meta ist da sehr weit vorne in der Open-Source-Entwicklung. Dann gibt es noch die Firma Anthropic mit Cloud, auch ein sehr, sehr spannendes KI-System, auch im Bereich generativer Textgenerierung. Google ist zum Beispiel auch, hat sehr, sehr stark aufgeholt, muss ich sagen. Gemini 2.5 kann man sich anschauen, ist auch ein super spannendes Projekt. Ja, und in Europa eigentlich aus meiner Sicht nur ein Hersteller, der nennt sich Mistral, kommt aus Frankreich. Und die sind in Europa aus meiner Sicht die einzigen, die da halbwegs mithalten können.
Also Europa wie immer meilenweit zurück, aber ich denke, das sollte für niemanden eine überraschende Feststellung sein. Jetzt schauen wir uns doch mal den Rebellen an, jemand, der aktuell massiv in den USA in Teilen der Bevölkerung auch in Verruf steht. Und ich glaube, die meisten werden es wissen, es ist Elon Musk, der jetzt als der mächtigste Oligarch der Vereinigten Staaten gilt. Gerüchte bereits, er möchte sich aus der Politik wieder zurückziehen, weil er, denke ich, der Gegenwind, den er erfährt, das ist wirtschaftlich gesehen, wird er angegriffen. Teslas werden im Namen der Demokratie in Brand gesetzt. Wenn wir uns seine AI anschauen, Musk hat ja die Absicht erklärt, mit XAI und dem Modell Grok eine sogenannte Maximum Truth Seeking AI, also eine maximal wahrheitssuchende AI zu entwickeln. Erstens einmal sagt er damit, dass die anderen KIs politisch korrekt gefärbt sind, woke sind, wurde ja schon mehrmals gesagt, ist es aber auch nicht eine Art digitales Wahrheitsministerium, dass er den anderen vorwirft, wenn er sagt, bei ihm ist es nicht so, bei seiner AI?
Ja, also schauen Sie, das ist sicherlich ein bisschen ein Marketing-Gag, denn jeder KI-Hersteller und Grok, die habe ich jetzt vorher leider Gottes ausgelassen, ist auch eine sehr spannende generative KI, also Text-Chatbots, auch mit natürlicher Sprache zu befragen, wie wir vorher gerade ausprobiert haben, Bildgenerierung. Ich persönlich finde die Idee, dass man sagt, ein System sucht nach, und jetzt ist die Frage, wie definiert man Wahrheit? Mhm. Nicht? Das ist ja auch ein spannendes philosophisches Thema. Ich bin der Überzeugung, dass es für bestimmte Anwendungsfälle und bestimmte Fragen nicht Beschränkungen braucht. Das ist keine Frage, nicht? Wenn es um sage ich jetzt mal, Kinderpornografie oder solche Dinge geht, nicht? Mhm. Also schlimme Dinge, die den Menschen tatsächlich schaden. Ja? Um diesen Content nicht auszuspielen, gibt es sogenannte Content-Filter bei jedem Large-Language-Model, bei jedem KI-Programm, wenn man so möchte. Sie werden zum Beispiel, wenn Sie jetzt auf OpenAI ChatGPT verwenden, auch eine sehr interessante neue Bildgenerierung im Übrigen herausgekommen. Wenn Sie dort fragen, nicht, erstelle mir zum Beispiel das Bild eines deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg, dann werden Sie keine Antwort bekommen. Mhm. Ja, und dann
aber wenn ich sage, erstelle mir einen russischen oder einen britischen oder einen amerikanischen Soldaten.
Russischer ist auch schlecht, das ist auch amerikanischer geht. Ja. Das kann man alles ausprobieren, da sieht man genau, wie die Grenzen verlaufen zwischen. Ja.
Aber das ist ja, was da, das ist ja jetzt wieder die Frage, was will ich da erreichen? Und ja, wie heißt es so schön? Wehe dem Besiegten. Und der Gewinner schreibt die Geschichte. Aber es ist ja immer so, okay, das ist also deutsch böse, darf man nicht zeigen. Andere Sieger, Helden ist gut, wunderbar.
Genau. Ja. Also schauen Sie, mich interessieren diese Edge Cases, sage ich jetzt mal, nur deswegen, weil ich verstehen möchte, wie diese Systeme funktionieren und welche Grenzen sie haben. Und wenn diese Content-Filter bei solchen Themen anschlagen, dann kann man natürlich die Content-Filter auch für ganz andere Dinge verwenden.
Klar.
Ja? Und da sind wir dann im Thema Überwachung, Echokammern, nicht, dass eigentlich nur mehr Content ausgespielt wird, der opportun ist. Ja? Mhm. Und da finde ich zumindest das Konzept oder die Idee von Musk interessant, zu sagen, wir wollen schon zumindest versuchen, nach der Wahrheit zu streben.
Und Zensur quasi möglichst. Und man müsste doch eigentlich, Herr Jajczko, man müsste doch eigentlich in der Lage sein, man öffnet, sagen wir mal, die 5, 6, 7 größten KI-Plattformen, hat sie gleichzeitig geöffnet, stellt die gleichen Fragen und sieht dann, wie variieren die Antworten. Lehnt der eine vielleicht eine Antwort ab, weicht er aus und XAI im Zweifelsfall gibt hier eine klare Antwort. Das wäre für mich dann ein gewisser Beweis, dass, wenn wir sagen, weicht der Antwort aus und gibt eine klare Antwort, dann könnten wir schon sagen, okay, das ist vielleicht doch eher ein offener Raum für Nachfrage.
Da gebe ich Ihnen recht, aber Sie können nicht alle Fragen von allen Usern antizipieren.
Ja, natürlich,
und das hat so viele Facetten, dass das in dem einen Fall in Ordnung sein kann und im anderen Fall nicht. Deswegen ist das halt ein bisschen schwierig zu kontrollieren, aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Einfach auch wie im normalen Medienleben ist es gut, wenn man sich von unterschiedlichen Quellen
richtig
sozusagen validiert und schaut, was ist plausibel und was nicht. Es fällt halt immer schwerer, glaube ich, auch für die generelle Bevölkerung herauszufinden, was ist jetzt plausibel und was ist wahr und was ist nicht wahr. Es kostet auch extrem viel Zeit und ist auch sehr anstrengend, muss ich sagen, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Aber das ist natürlich sinnvoll, nicht, dass man verschiedene Quellen durchsucht und schaut, okay, wo kommen die Quellen her, sind die vertrauensvoll und so weiter.
Ich würde das vergleichen, das ist ja wie, wenn ich vielleicht eine Krankheit habe oder ich stehe vor einer Operation, wir kennen das ja alle, nicht nur mit einem Arzt sprechen, sondern mehrere Mediziner konsultieren und dann kriegt man meistens auch mehrere Antworten und das könnte die Art des Vorgehens bei einer KI genauso sein, ja, nicht nur
absolut
eine und es gibt ja jetzt schon so die, ich erinnere daran, früher Leute haben miteinander gesprochen, heißt, gäbe es bei Google einen, Google war dann das Wahrheitsministerium, was Google sagt, so ist das. Heute ist das so, ChatGPT hat gesagt und die Nutzer auf Twitter, da sieht man dann unten in den Kommentaren, Grock, ist das so, ja, nein, ja. Und da wird dann auch mehr oder weniger schon, da wird dann nicht mehr weiter groß nachgefragt, sondern was die herausgeben, das zeigt natürlich auch die Macht, die diese Modelle haben. Was als Antwort ausgespielt wird, ist vielleicht nicht bei jedem, aber bei der Mehrheit der Menschen gilt das dann als die empfundene Realität.
Das ist die große Gefahr. Also das ist für mich die Nummer 1 Gefahr eigentlich, ja. Und es braucht halt wirklich aufgeklärte Leute, aufgeklärte Menschen, die diese Technologie verwenden, weil sonst verlässt man sich. Aber das ist jetzt auch nichts Neues, sage ich jetzt mal. Nicht? Das ist im Zeitalter der Digitalisierung, war das schon immer so, nur ist das Problem jetzt nochmal ein Stück weit immanenter und offensichtlicher. Ja?
Herr Jajczko, Sie hatten vorher, ich glaube, Mistral genannt als einziges relevantes französisches KI-Unternehmen. Jetzt müssen wir mal kurz über Sie sprechen. Sie haben letzte Woche erst ein neues Tool herausgebracht, mit dem sie sämtlich kürzlich freigegebenen Akten zum Attentat auf John F. Kennedy gründlich analysiert haben. Witzigerweise, ich habe ja auch einen Podcast mit meinem Podcast-Partner Chiara Chosainpour und wir hatten auch vor ungefähr 3 Wochen über die Kennedy-Akten gesprochen und dass das auch lange gedauert hat und auch wie die Akten rausgegeben worden sind und auch jetzt, ich meine, dass natürlich eine Vorselektion der herausgegebenen Akten stattgefunden hat. Können Sie uns mal darüber erzählen, was Sie da machen und was Sie vielleicht herausgefunden haben?
Ja, also für uns ist das halt von technischer Sicht aus interessant. Mhm. Ich und mein Team haben ein Chatbot-System entwickelt, das im Prinzip die Daten und im Prinzip waren es, ich glaube, es sind 2800 PDF-Files mit insgesamt 80.000 Seiten aus den 60er Jahren, beginnend aus den 60er Jahren bis, glaube ich, in die 90er Jahre. Da hat es ja einige Releases gegeben und Kommissionen und so weiter, die sich mit dem Fall beschäftigt haben. Und diese Dokumente haben wir genommen, durch eine sogenannte OCR-Pipeline gejagt. Das heißt, wir haben die Daten vorverarbeitet, maschinenlesbar gemacht, das auch so lesbar gemacht, dass sie in einen Chatbot geladen werden können. Und dann haben wir einen Suchindex mit diesen 80.000 Seiten aufgebaut und mit einem sogenannten Reasoning-Modell, das, was ich vorher schon erklärt habe, mit einem Chatbot verbunden. Und so können Sie Fragen stellen und bekommen dann sehr schnell als Recherchetool sozusagen die Antwort. Ja, können Sie dann selbst. Ich muss dazu sagen, ich bin in diesen JFK-Files gar nicht drinnen, ehrlich gesagt. Für mich ist das nur ein interessanter Showcase, aber es zeigt halt das Potenzial, sehr schnell innerhalb kürzester Zeit sehr große Datenmengen zu indizieren und zu auswertbar zu machen.
Auch, ja, ganz klar. Jetzt muss ich ja trotzdem die Frage stellen, wer hat ihn ermordet?
Ja, das können wir gerne mal den Chatbot fragen.
Sehr gerne,
wollen. Ja, kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Also im Prinzip, Sie sehen hier eine Webseite, die wir können ja dann, glaube ich, den Link dann nachher auch nochmal teilen, glaube ich.
Selbstverständlich, Link ist unten in der Videobeschreibung. Für alle Leute, die das Tool gerne nutzen möchten.
Genau. Und Sie sehen hier eine kurze Beschreibung. Wir haben das jetzt mal auf Englisch gemacht, weil wir uns auch an internationales Publikum wenden wollen mit dem. Und Sie sehen dann hier von den US National Archives, das sind quasi die Dokumente, die in diesem Chatbot indexiert sind. Mhm. Wenn Sie hier nach unten scrollen, sehen Sie dann hier, so wie Sie das von ChatGPT kennen, nicht? Sehen Sie dann eine Eingabemaske und hier unten können Sie dann die Frage stellen, zum Beispiel: Wie verhält sich das mit der Einzeltäter-Theorie? Mhm. Und dieses Large Language Model erkennt jetzt die Intention, sucht in dem Suchindex von allen Dokumenten und gibt dann den Kontext von den relevanten Dokumenten zurück, die sich mit dem Thema der Einzeltäter-Theorie beschäftigen. Mhm. Das dauert jetzt ein bisschen und dann bekommen Sie hier hoffentlich.
Jawohl, es geht schon los.
Die Einzeltäter-Theorie, die das besagt, und verschiedene Dokumente, und Sie bekommen hier auch immer dann eine Referenz zu den jeweiligen Dokumenten, wo diese Information vorkommt. Ja, Zweifel an den Beweisen, Zeugenaussagen, akustische Beweise und so weiter. Das heißt, Sie bekommen dann hier auch immer die Referenz, wo diese Information aus diesen 80.000 Seiten gekommen ist. Und hier unten, Sie sehen dann hier die einzelnen Referenzen, das sind dann
die Quellenangaben,
quasi aus dem National Archives.
Sehr interessant. Ja? Aber die Frage haben Sie trotzdem noch nicht beantwortet.
Wer es war?
Ja.
Also ich habe ein bisschen, es dürfte irgendwie so eine Thematik gewesen sein mit CIA, eine Conspiracy, die CIA, die Mafia und, glaube ich, irgendwie Kuba betroffen hat. Es wird sich auch dieses Chatbot-System nicht genau festlegen. Ja? Mhm. Ich glaube, es ist nicht. Also was schon rausgekommen ist, dass Oswald quasi schon, das, so interpretiere ich das zumindest, dass das quasi ein vorgeschobener Strohmann war, sozusagen.
Der dann nach kurzer Zeit selber auch erschossen worden ist.
Der dann selbst erschossen worden ist und so weiter. Ja? Ja, aber ansonsten für uns halt interessanter Showcase zu sehen. Denken Sie sich zum Beispiel andere Anwendungsfälle wie Untersuchungsausschüsse, nicht die, alles, was mit vielen Dokumenten
absolut,
zu tun hat,
natürlich.
Für was man diese Technologie alles einsetzen kann.
Und wo der Mensch nicht in der Lage ist, so eine Menge an Daten überhaupt zu durchforsten, selbst in einem Team, dann müsste man sich das aufteilen, da kann immer wieder Fehler geschehen, einer überliest etwas und so weiter. Also was dieses Thema angeht, muss ich sagen, sagen, ist KI ein wahrer Segen. Ja? Datenauswertung, das ist unvorstellbar, wie wir die Potenz unseres eigenen Handelns da nochmal erhöhen können in der Wirksamkeit. Da finde ich das hochinteressant. Da komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Textgenerierung und die Auswertung und Analyse großer Mengen an Dokumenten ist mit Sicherheit einer der stärksten Errungenschaften oder wie soll ich sagen, eine der stärksten Dinge, die wir durch eine KI nutzen können. Aber welche anderen Anwendungen, das ist jetzt mal eine Spekulationsfrage von Ihnen, welche anderen Anwendungen sehen Sie, die in den nächsten Jahren kommen könnten durch KI, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Plan haben?
Also schauen Sie, ich glaube, das große Thema in den nächsten ein, zwei Jahren wird sein Thema der Automatisierung. Wie kann ich mit KI-Agentensystemen Prozesse effizienter gestalten? Prozesse, die halt sehr viel Text beinhalten, und das ist sehr viel, nicht im Office-Bereich beispielsweise. Also da geht es noch sehr low-level, das sind nicht die sexy Use-Cases oft, nicht, sondern da geht es nur darum, mal einen Prozess, der sonst nachgeklickt wird durch einen Menschen, ja, im Bereich der Steuerberatung beispielsweise unterstütze ich auch Unternehmen, in der Steuerberatung Belege auszulesen, die automatisiert zu verbuchen, mit KI, dass wirklich die KI trainiert wird wie ein Junior-Buchhalter quasi. Ja. Bei Ärzten im Medizinbereich wird es ganz fantastische Anwendungen geben. Wir haben selbst eine Anwendung entwickelt, die es Ärzten ermöglicht, Arztbriefe und Dokumente zu erstellen auf Basis von Diktaten. Meine Diktatsoftware gibt es schon lange, aber ich denke, wir haben da einen innovativen Ansatz gewählt, der dann auch gleich zum Beispiel solche Wissensdatenbanken beinhaltet. Die Technologie, die Sie jetzt gerade bei den GFK-Files gesehen haben, ist zum Beispiel medizinische Leitlinien, die Behandlungsempfehlungen haben, gleich abgefragt werden können. Ja, da gibt es Best Practices in Deutschland beispielsweise, auch medizinische Leitlinien, wo ein Orthopäde dann nachfragen kann, okay, jetzt habe ich diesen Befund bei den Patienten und jetzt suchen wir alle Leitlinien, was sind die Empfehlungen einer Nachbehandlung beispielsweise. Das ganze Rechtswesen ist auch so ein Thema. Ja, ich habe zum Beispiel einen Anwalt in Italien betreut bei einem Fall, der hunderttausende Seiten an Dokumenten zu einem Kindesmissbrauchsfall beinhaltet hat. Dem haben wir geholfen, den Plädoyer machen zu können, schnell diese Daten zu durchforsten. Und der hat einen Menschen gehabt, nicht, der sich 2 Jahre mit dem Thema beschäftigt. Und dann haben wir ihn vor den Chatbot gesetzt und der war total begeistert, welche Rückschlüsse auch gezogen werden. Also nicht nur offensichtliche Dinge, sondern auch wirklich dieses Reasoning, das Verständnis eines Falles beispielsweise.
Ich hab das schon mitbekommen, dass KI genutzt wurde, um Anwaltsschreiben zu ersetzen und in welcher Qualität. Also die KI hat sich den Fall durchdacht, wie die Chancen stehen, wo die Lücken sind auf der Gegenseite. Ich habe gedacht, das ist ja unglaublich. Und dann wurde das gesamte Anwaltsschreiben aufgesetzt. Also da müssen sich manche Branchen, wenn sie nicht adaptieren können, schon Gedanken machen. Steuerberater, wenn ich mir das überlege, Steuerberater oftmals, was ist ein guter Steuerberater, was ist ein durchschnittlicher Steuerberater? Der gute ist halt, der die Datenmenge noch besser aufgreifen kann und Lücken finden kann. Und eine KI ist ja prädestiniert dafür, diese Lücken zu finden. Ne?
Ja, absolut. Oder denken Sie an den Finanzbereich, nicht? Recherchearbeit, Chartanalyse, solche Dinge. Ja. Da gibt es unendliche Möglichkeiten und wie gesagt, ich bin schon lange in dem Geschäft. Ich würde jetzt mal sagen, die Geschwindigkeit der Entwicklung ist hier echt immens und bietet ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ich denke, Leute, die sagen, das ist ein unbegründeter Hype und ich habe unbegründete Hypes miterlebt, deswegen kenne ich den Unterschied. Das ist eine andere Kiste. Das verändert alles. Auch Marketing, Content-Erstellung, Videoproduktion. Schauen Sie, ich selbst als Unternehmer, wir fahren mit einer Minimalmannschaft, weil wir alles automatisieren, was geht mit künstlicher Intelligenz. Nicht komplett automatisiert, aber vielleicht teilautomatisiert. Das ist ja auch oft die große Gefahr, nicht, dass der Mensch dann komplett die Kontrolle verliert. Das wollen wir zum Beispiel nicht. Wir wollen einfach nur effizienter und schneller arbeiten und vielleicht Dinge machen, die ich vorher, ich kann jetzt zum Beispiel wieder viel leichter Software entwickeln, weil Code-Generierung, Softwareentwicklung überhaupt noch vergessen. Ja, auch da Code schreiben. Geht in 0, nichts. Ja, es hilft natürlich trotzdem, das Wissen zu haben. wie Softwareentwicklung funktioniert, wie Qualitätssicherungssysteme funktionieren, wie Algorithmen funktionieren, das hilft natürlich. Aber es sind plötzlich Leute in der Lage, die nie Software geschrieben haben, Software zu entwickeln.
Mhm. Ja. Ja, Jaichko, jetzt haben wir auch viele jüngere Zuschauer hier. Wenn das jetzt ein junger Mensch sieht und der ist jetzt vielleicht gerade in den letzten Schuljahren oder er beschäftigt sich einfach mit einer zukünftigen Berufswahl, was würden Sie ihm raten in 10 bis 20 Jahren? Was glauben Sie, oder 10 bis 20 Jahren sind in der Entwicklungszeit KI schon, da sind wir eine Galaxie entfernt, aber Elon Musk behauptet ja, da werden wir dann schon längst auf dem Mars sein. Deswegen mal anders gefragt, was glauben Sie, was in den nächsten Jahren starke Nachfrage haben wird für einen jungen Menschen, der auf den Arbeitsmarkt geht, womit sollte er sich beschäftigen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt, weil die Entwicklung so rasant von sich geht. Ich will vielleicht mit etwas Fundamentalem starten. Ich glaube, im KI-Zeitalter, das wichtigste Skill ist, die richtigen Fragen zu stellen.
Mhm.
Und diese Antworten, die dann zurückkommen, auf Plausibilität zu prüfen. Das ist das allerwichtigste Skill eines Menschen, nebst der Empathie, Fähigkeit und so weiter. Ja? Also Sozialberufe werden sicher sicher sehr, sehr wichtig werden, ja, auch über die Überalterung der Gesellschaft und so weiter, Pflegethemen und so weiter, ja, wobei, wenn man sich Musk ansieht mit seinen Robotern, das wird ja dann auch noch spannend, ne, das ganze Thema Robotics und KI, diese zwei Dinge, aber alles, was Empathie betrifft, alles, was handwerkliche Tätigkeiten betrifft, die Unikate erstellen, ja, Künstler, solche Dinge, das wird wieder interessant, glaube ich. Ja, Handarbeit.
Also Handwerksberufe, das ist etwas, was ich auch immer wieder sage. Leute, geht ins Handwerk. Ich sehe das gerade in Deutschland, in Stuttgart, da gibt es Gegenden, wenn da der Elektriker nicht mehr da ist, dann kommt da keiner mehr nach. Ja, das sind ganze Gegenden, die werden noch von ein, zwei Leuten bedient. Aber wir sprechen gleichzeitig auch, Sie sagten es, Elon Musk, Robotics, das ist ja, was viele Leute, die denken, Tesla ist ein Unternehmen, die stellen nur Elektrofahrzeuge her, die sind ja extrem stark im Robotics-Bereich auch. Das könnte bei der aktuellen Geschwindigkeit der Entwicklung solcher Systeme auch bedeuten, dass wir in 5, 6, 7, 8 Jahren, ich habe jetzt gesehen, eine Art Roboterpferd ist die letzten Tage veröffentlicht worden, ist Ihnen wahrscheinlich auch nicht entgangen, womit man durch die Tundra reiten, galoppieren kann dann. Ich meine, wo stehen wir da in 3, 4 Jahren?
Ja, schauen Sie, ich finde auch einige Entwicklungen finde ich seltsam. Ja, das muss ich auch sagen. Und viele sind ja Showcases, wo sich dann die Frage stellt, ist das etwas, was in der wirklichen Welt dann Verwendung findet oder nicht? Aber wenn Sie sich Boston Dynamics zum Beispiel ansehen.
Kampfroboter meinen Sie jetzt?
Kampfroboter, aber die haben ja auch eine zivile Sparte. Mhm. Nicht? Diesen Hund, der da,
genau.
Diesen gelben Hund, der da immer durch die Gegend wackelt. Ja? Da habe ich zum Beispiel bei Baukonzernen, nicht? Da ist der durch die Baustelle gelaufen und hat Videoaufnahmen gemacht und den Baufortschritt kontrolliert, wenn man so möchte. Ja? Also es gibt auch zivile Anwendungen, die sehr, sehr spannend sein können. Ich würde es vielleicht auch ein bisschen, weil Sie mich vorher über die Jugend gefragt haben, was Dinge sind, was man eher vermeiden sollte. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht uninteressant. Nämlich alles, was wiederkehrend ist, was mit Text zu tun hat. Mhm. Dann sind wir eh schon wieder bei. Ich will jetzt keine Berufsgruppen
diskreditieren. Ja, nee, Sie diskreditieren ja nicht, ja. Aber Sie können es gleich sagen. Journalisten, ade. Ja, ich denke, da sind wir, das ist recht einfach zu sagen.
Aber schauen Sie, das ganze Thema der Rechtsberufe. Das ist ja alles, hat ja alles mit Text zu tun.
Ja.
Text zu verstehen, zu interpretieren und so weiter. Steuerberater.
Auch Notar.
In diesem Thema. Notare. Das ist für mich sowieso ein Anachronismus, wenn Sie mich fragen. Aber okay.
Die verdienen bisher noch gutes Geld. Also bei uns in Deutschland, der Notar, wenn der in einer größeren Stadt, die sind ja aufgeteilt, die haben ja Rechtsgebiete. Die verdienen ein wahnsinniges Geld, aber das ist wie wenn ich jetzt noch Enzyklopädien herstelle. Ja?
Absolut, ja. Schauen Sie, ich glaube auch Medizin ist trotzdem ein da glaube ich, ist die Kombination aus dem Menschen plus KI super spannend, ja, also als Assistenzsystem zu verwenden, weil da geht es ja, viel geht ja auch um Vertrauen, nicht? Der Grund, warum Sie zu einem guten Steuerberater gehen oder zu einem guten Anwalt oder zu einem guten Arzt, ist ja, weil Sie Vertrauen zu dem aufbauen. Es ist die Frage, wie baut man Vertrauen zu einer Maschine auf?
Ja.
Nicht? Deswegen wird es, glaube ich, in den nächsten Jahren sicher der Trend dahingehend sein, dass diese Berufsgruppen sehr stark KI unterstützt, also nicht komplett abgeschafft werden, nicht, aber sehr stark KI unterstützt arbeiten werden. Mhm. Also ich glaube, viel Verdrängungswettbewerb wird stattfinden bei Berufsgruppen, die KI-Assistenz als Assistenzsysteme einsetzen, und die das nicht einsetzen, die werden ganz klar die Verlierer sein.
Ja. Ja?
Und das betrifft alle Branchen eigentlich fast.
Ja? Da sind wir wieder beim Thema, wer nicht adoptionsfähig ist, der wird von der Geschichte weggeweht. Ich erinnere daran auch an die Zeit, an die Transitzeit, wo die Leute noch mit der Pferdekutsche unterwegs waren und dann schon ein Daimler damals quasi die ersten Fahrzeuge entwickelt hat. Ja, in den Vereinigten Staaten Henry Ford, Ford Automobil dann in die Masse gebracht hat. Da haben die Leute ja gesagt, die Pferdekutsche wird niemals aufhören, die ist der Sache überlegen. Ja. Ganz am Anfang sah es vielleicht auch aus. Es gab auch Leute, die gesagt haben, das Internet wird sich niemals durchsetzen. Es gibt viele Leute, die sagen auch noch, der Bitcoin wird sich niemals durchsetzen. Und das ist, ich erinnere in eine jüngere Geschichte an Nokia, absolut dominierender Weltmarktführer, was Mobiltelefone anging, die aber gesagt haben, diese ganze Smartphone-Geschichte, da wollen wir nichts damit zu tun haben, da waren sie nicht auf dem neuesten Stand, und die sind auch, mein Nokia gibt es noch, aber sie sind definitiv verdrängt worden.
Ja, schauen Sie, das ist so auch das typische, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Innovators-Dilemma, nicht? Wenn Sie jetzt das Beispiel Nokia bringen, das war dann, ich kenne das noch zu meiner Jugendzeit quasi, das war der Blue-Chip, wenn Sie so möchten.
Absolut.
Nicht? Klar. Weiß nicht, wie viel Weltmarktanteil an Mobiltelefonen. Und die hätten aber ihr etabliertes Geschäftsmodell opfern müssen, um in Richtung Smartphones zu gehen. Mhm. Und dazu waren, für diese Innovation waren die eben nicht bereit oder für diesen Change. Und schauen Sie sich Kodak an, ist auch ein berühmtes Beispiel, ja, aus der Filmindustrie. Die haben ja eigentlich die Digitalkamera erfunden. Und Kodak ist jetzt eher jetzt kein Weltkonzern mehr, würde ich
absolut
jetzt mal sagen.
Ja. Ja?
Und da gibt es viele Beispiele in der Geschichte. Ich persönlich glaube auch, dass Google dieses Problem haben wird. Da können wir uns dann vielleicht auch mal zu dem Thema unterhalten. Mhm. Ja, die haben zwar sehr aufgeholt in der KI-Entwicklung, aber nachdem die einen großen Anteil ihres Umsatzes mit Suche und Werbungen machen, was ist, wenn keiner mehr sucht, sondern nur mehr die Antworten haben möchte?
Exakt, ja? Richtig.
Ja. Und deswegen haben die aus meiner Sicht, die haben clevere Leute und die haben auch die Infrastruktur und all diese Geschichten. Also die haben viele Assets. Die haben ja 2017 hat Google, Google Brain hat das geheißen, das ist jetzt zu DeepMind geworden, die haben diese Transformer-Technologie, hinter der all das steckt, was ich Ihnen heute gezeigt habe, über das wir reden, also diese Large-Language-Modelle, das kam eigentlich von Google, ja, 2017. Die haben es 5 Jahre lang nicht geschafft, diesen Vorsprung auszunutzen und zu monetarisieren am Ende des Tages und das Geschäftsmodell neu zu denken. Ja. Und jetzt ist eben die Frage, schaffen sie es jetzt oder nicht? Jetzt haben sie halt ganz anderen Gegenwind, ja, als vor 5 Jahren.
Ja, Vorteil ist vielleicht noch, sie haben gigantische Cash-Reserven und könnten immer noch versuchen, sich dieses Know-how einzukaufen.
Viel hilft nicht immer viel, wissen Sie. Das sehe ich auch in meinem eigenen Unternehmertum. Ja, ich arbeite lieber mit 5 Leuten, die sich wirklich gut auskennen, als mit 100, die sich nur halb auskennen. Mhm. Ja? Deswegen auch viel Geld. Sie sehen das auch bei Startups, die Venture-Kapital finanziert sind, die unendlich eigentlich finanzielle Ressourcen haben. Die bringen nicht unbedingt immer die besten Leistungen und die innovativsten Produkte. Deswegen, ich meine, ich habe auch nichts gegen Geld, nicht? Aber Überfluss ist manchmal, da ist man nicht so kreativ, wenn man limitierte Ressourcen hat.
Ganz klar. Also ich kann nur sagen, ganz herzlichen Dank, Peter Jajczko. Das war ein hochinteressantes Interview. Schreibt das gerne auch mal in die Kommentare rein, wenn ihr mehr über ihn wissen wollt. Sein Unternehmertum, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links. Die Reise von unterschiedlichsten KIs über Elon Musk, JFK, ganz interessante Sache, als auch jetzt die ganz wichtige Frage, welche Berufsfelder werden in Zukunft noch gefragt sein. Ich bedanke mich ganz herzlich, war hochinteressant.
Hat mich auch sehr gefreut. Danke für das nette Gespräch. Herzlichen Dank.